Ich möchte heute mit uns das Thema aus 1. Petrus 2 besprechen. Was ist dein Zeugnis in der Welt? Wie sehen die anderen dich? Es ist nicht nur, was du über dich selber denkst oder was du von dir selber sagst oder bezeugst, sondern wie sieht diese Welt dich, wie sehen die anderen dich? Darum geht es in 1. Petrus 2, Vers 11 und 12. Die werden heute nur diese Verse betrachten. Aber ich möchte einfach nochmal uns in Erinnerung rufen, an wen hat Petrus eigentlich geschrieben? An wen hat Petrus den Brief eigentlich geschrieben? Petrus sagt, er ist ein Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die Auserwählten sind nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade, Friede werde euch immer reichlicher zuteil, sagt er im ersten Kapitel, die ersten Verse. Er macht deutlich, dass die Leute in der Zerstreuung sind. Das sind die Christen, die rausgegangen sind in die Welt, die zerstreut wurden und die Ermutigung brauchten, aber eine Ermutigung, die wirklich tief geht, die denen sagt, was ist euer Auftrag in der Welt? Was ist euer Auftrag? Warum existiert ihr hier in der Welt und wie sollt ihr damit umgehen? Er sagt, Gott weiß das, Gott hat das geplant, ihr seid Teil dessen. Und er sagt schon in diesen ersten Versen des Geistlichen zum Gehorsam und zu der Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Wir sind aufgerufen, ein Gehorsam zu sein. Das war von Anfang an das Ziel. Und dann sagt Petrus Folgendes, weil wir so eine große Errettung erfahren haben und wiedergeboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung in Jesus Christus, das haben wir schon immer wieder betont, die als Erbe im Himmel von Gott für uns aufbewahrt ist, muss unsere richtige Herzenseinstellung und Reaktion auf diese Tatsachen, unser bereitwilliger Unterordnung sein, damit Gott nach allem unseren Vermögen verherrlicht wird. Das bedeutet, wir ordnen uns deshalb weil wir Gott verherrlichen wollen, weil wir schon so viel erreicht haben oder so viel bekommen haben. Wir sind ja schon errettet worden. Wir haben ja schon das Erbe vom Himmel empfangen. Wir haben, und es geht noch weiter, er sagt, das Erbe ist für uns durch Gott im Himmel gesichert worden. Wer könnte mehr Macht haben als Gott allein? Und in dem ersten Kapitel haben wir gesehen, dass Gott durch Jesus Christus in uns gezeugt hat, das, was wir unseren Berufung gemäß heilig wandeln sollen, wie Jesus es tat. Wir sollen also die Reaktion auf das, was wir bereits haben, soll eine Anstrebung eines heiligen Wandels sein, wie es Gott selber tat, wie Jesus selber heilig ist. So sollen wir dem nachahmen. Petrus fordert uns im zweiten Kapitel dann auf, alles abzulegen, was uns daran hindert, als lebendige Steine, sagt er, er bezeichnet uns als auserwähltes Volk, als königliches Priestertum in dieser Welt zu leben. Wir sollen also in einer Art und Weise leben, dass all diese Dinge, dieses auserwählte Volk, das heilige Priestertum oder königliche Priestertum, das als lebendige Steine leben. So sollen wir leben. Petrus möchte, dass wir nach außen hin so leben. In diesem Abschnitt schreibt Petrus, wie wir uns verhalten sollen, damit wir ein Zeugnis Jesu Christi in der Welt sind. Das ist das Ziel. Sind wir ein Zeugnis Jesu Christi in der Welt? Und ich kann euch jetzt schon sagen, das hat nichts mit eurem Haarschnitt zu tun, nichts mit euren Klamotten zu tun, nichts mit eurer Sprache zu tun, nichts mit eurer Kultur zu tun. Es hat alles zu tun mit eurem Herzen, eurer Inneren und eurer Aussehereinstellung. Wie sieht das bei euch innen im Herzen aus? Und wie zeigt sich das nach außen hin? Das ist wichtig. Es ist eine praktische, denn es ist praktisch. Es geht um ein persönliches Leben vor Gott und den Menschen. Was für ein Zeugnis bist du? Wie ordnest du dich unter in der Welt und vor Gott? Wie sieht unsere Unterordnung in dem Bereich aus? Dieser ganze Abschnitt ist ziemlich umfangreich, deshalb, ich wollte erst bis Vers 17 predigen, realisiert aber, das geht nicht, das ist zu viel steckt da drin. Es ist zu fundamental wichtig für uns, zu verstehen, worauf wir uns fokussieren, was wir beachten sollen. Petrus gibt uns eine ausführliche Lehre darüber, wie die Gemeinde durch ihr persönliches Zeugnis Gott verherrlichen soll. Und zwar vom 1. Petrus 1, Vers 11 bis 1. Petrus 3, Vers 12. Der ganze Abschnitt handelt davon. Das ist ein Thema, das zieht sich durch diesen ganzen Abschnitt. Die christliche Unterordnung ist im Mittelpunkt. Und um das, was sich alles hier dreht. Unterordnung. Ich weiß, dass es ein Schimpfwort ist für viele, für die Kinder, wenn sie sich den Eltern unterordnen, für den Arbeitnehmer, wenn er sich den Arbeitgeber unterordnen soll, weil er irgendwas sagt, wo er nicht vielleicht mit einverstanden ist. Aber es geht um persönliche Unterordnung, die Unterordnung unter den Staat, wichtig in unserer Zeit. Wir sind da super engagiert, was jeder versucht, das anders zu interpretieren, aber die Schrift ist ziemlich klar darüber, da werde ich aber heute noch nicht so genau drüber sprechen, das ist das nächste Mal dran. Unterwerfung als Sklave oder auch als Angestellter. Wenn du bezahlt kriegst von jemandem, dann sollst du die Arbeit leisten, die er dir bezahlt. Und da erwartet man gewisserweise. Unterordnung in der Ehe, Ehemann, Ehefrau. Unterordnung in der Gesellschaft. Wie ordne ich mich da ein? Und das sind diese fünf Bereiche, die in diesem Abschnitt, in diesem Kapitel 1, 2, 11 bis 3, 12 angesprochen werden. Aber hier, heute geht es um unsere persönliche Unterordnung. Unser eigenes Leben betrachten wir und wir stellen uns die Frage, wie kann ich den Herrn durch mein persönliches Zeugnis vor anderen Menschen am besten verherrlichen? Wie kann ich mit meinem eigenen Leben den Herrn am besten verherrlichen vor den anderen Menschen? Und in Vers 11 spricht die Gruppe, die er anspricht, ist eine persönliche eigene Unterordnung. Der Ausgangspunkt aller Unterordnung muss die Unterordnung des Gläubigen unter sich selbst sein. Wie diszipliniert er sich? Wie ist er bereit, das Leben zu leben? Oder wie ist er in der Lage, das Leben zu leben? Wenn du selber nicht mit dir selber fertig werden kannst, weil du dich nicht selber disziplinieren kannst, und wovon ich hier spreche, ist von deiner Gedankenwelt zum Beispiel, von deinem, was du sagst, von dem, wie du andere Leute siehst. Und ich sehe nur das Äußere von allen von euch und ich sehe schöne Kleidung, gute Frisuren, all diese ganzen Sachen. Ich weiß, wie ihr euch verhält, wenn ihr mit mir spricht und dergleichen. Aber ich kann nicht in euer Herz gucken. Das kann allein der Heilige Geist und Gott tun. Und er wird das tun anhand von Gottes Wort, was alles offenbart in Hebräer 4, Vers 12. Wenn wir uns nicht selbst lernen, unterzuordnen, zu beherrschen, werden wir niemals in der Lage sein, christliche Unterordnung in irgendeinem anderen Bereich zu praktizieren. Ich könnte so viel darüber sagen. Deshalb ist das so extrem wichtig, dass die Eltern die Kinder erziehen, proaktiv sind, progressiv sind, nicht passiv sind, nicht die Kinder laufen lassen und machen lassen, was sie wollen. Wenn du das nicht machst, werden sie später auch nicht verstehen, wie man sich unterordnet. Wenn sie nicht verstehen, wie man arbeitet, ein Arbeitgeber folgt und werden keine Geduld, keine Selbstdisziplin haben, all das werden sie nicht haben. Und wenn ihr sagt, oh, das sagst du nur, woher weißt du das denn? Ja, ich hatte 4 Kinder und ich habe 8 Enkelkinder. Und nicht nur das, ich habe Tausende von Schülern gehabt im Unterricht. Und ich kann dir sagen, ich konnte dir immer sagen, und ich habe das mit den Mitarbeitern besprochen, wenn einer nicht von den Eltern erzogen worden ist, hast du das selbst nach 20 Jahren gesehen. Wie er zum Beispiel Autorität in Frage stellt. Weißt du, was die meisten machen denn? Sagen, hey, schick den zum Militär, da kriegt er seine Abreibung und danach ist alles wieder in Ordnung. Aber das ist ja nicht das Ziel. Das ist wirklich nicht das Ziel. Aber das ist so, mein Sohn wollte noch mehr Unterordnung. Ich habe ihm nicht genug gegeben. Er wollte noch mehr Disziplin. Dann ist er zum Militär gegangen, zu den Marines. Und danach hat er mir gesagt, das hätte ich nicht machen brauchen. Das hattest du mir schon beigebracht. Ja. Hättest du mal zugehört. So ist das eben. Der Punkt ist, es ist absolut wichtig, wenn wir nicht lernen, mit unserem eigenen Leben klarzukommen, werden wir auch nicht anderen helfen, sich unterzuordnen in anderen Bereichen. Zum Beispiel für uns als Männer, als Ehemänner, haben wir versagt. Wie wandle ich im Herrn? Oder wandle ich nicht im Herrn? 1. Petrus 3, Vers 7. Sind wir ein Vorbild unseren Frauen? Behandeln wir sie so, wie die Bibel das sagt? Oder haben wir da versagt? Habt ihr als Ehefrauen Schwierigkeiten, euch euren eigenen Männern unterzuordnen? Grundproblem. Ihr unterwerft euch nicht nur den Mann, sondern Christus. Und er sagt in 1. Petrus 3, Vers 1, erwartet das. Aber der wichtigste Ausgangspunkt ist, wie sieht es in deinem Herzen aus? Was ist deine Einstellung als Kind Gottes? Bist du bereit, dich unter das Wort zu stellen? Nicht nur davon zu wissen, sondern ganz praktisch darunter zu stellen. Was du hier liest, ist wahr. Gehst du damit um und sagst, das ist mein Anhaltspunkt, das ist mein Maßstab oder nicht? In den Sprüchen wird dieses Thema persönliche Selbstbeherrschung an mehreren Stellen angesprochen. Wie beherrschst du? Wie gehst du damit um? Also in Sprüche 16, Vers 32, besser ein Langmütiger als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Stell dir das mal vor. Der sagt, wenn du selbst der Bürgermeister von Berlin bist, das interessiert mich, wenn du nicht selber in der Lage bist, dich selber zu bezwingen oder beherrschen. Sprüche 25, Vers 28, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Gottes Volk braucht Selbstbeherrschung und persönliche Unterordnung. Lass uns Vers 11 anschauen, in 2. Petrus 2, Vers 11. Petrus spricht hier das Thema persönliche Unterordnung an, indem er zwei verschiedene Aspekte der Unterordnung betrachtet, die innere und die äußere Unterordnung. Dieser erste Vers 11 ist die innere Unterordnung. Petrus geht in gewisser Weise mit Härte vor und er sagt, Geliebte, ich ermahne euch. Geliebte und ermahnt uns? Come on. Als Geliebter musst du uns ermahnen, was ist das für ein Widerspruch in sich selbst allein schon? Einen Geliebten ermahnst du? Aber das ist gerade der Aspekt, die Bibel sagt das immer wieder. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Weil er deutlich machen will, wenn ich mich wirklich für dich interessiere und wenn die Eltern sich wirklich für ein Kind interessieren, dann korrigieren sie das, weil sie wollen, dass es Erfolg hat im Leben. Und das will Gott auch mit uns. Und das will Petrus hier nochmal deutlich sagen, denn er war auch einer, der sich nicht unbedingt immer untergeordnet hat. Wenn ihr an die Vergangenheit denkt, wo er immer seinen Mund aufgerissen hat und alle möglichen Sachen gesagt hat, die hätte vielleicht nicht sagen sollen. Es ist ein Appell hier, wo er sagt, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen oder als Gäste und Fremdlinge, dass ihr euch fleischlich den Begierden, die gegen die Seelen streiten, enthaltet. Also es ermahnt sie, er hält sie an. Es ist ein wirklich starkes Eingehen auf sie. Passt auf. Es ist ein Plädoyer. Haltet euch nicht von den fleischlichen Begierden fern. Begierden können manchmal natürlich auch gut sein, aber in dem Fall sind die fleischlichen, sind das Negative. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Es ist brennend, intensivierend. Das bedeutet, es ist etwas, was dich über dich Kontrolle nehmen könnte. Und davon will er dich abhalten. Er will abhalten, dass du in die fleischlichen Begierden reinkommst und nicht mehr Kontrolle über dich hast. Inneres Verhalten, das uns dazu treibt, das zu tun, was wir tun sollen. Das Ansprechen dieses Themas der sündigen Begierde, die unseren unerlöslichen Zustand beherrscht, wenn wir nicht erlöst sind, wenn wir nicht gläubig sind und die nach unserem Begehren immer noch besteht. Wir haben dieses fleischliche Begehren, das ist immer noch da, es ist nicht vorbei. Wir haben Augen, die sehen, die alles sehen können und wir haben Ohren, die alles hören können und wir haben Verstand und Gedanken, die beeinflusst werden von der Umgebung. Und er sagt, passt auf, passt auf über eure Augen, passt auf, was ihr hört, passt auf, wo ihr euch reinbegibt. Und ich sage, passt auf, was ihr für Gedanken habt. Wenn ihr merkt, das falsche Gedanken, dann müsst ihr schon sofort ein Bibelvers fast haben und sagen, hey, das war sündig. Ihr denkt, ja, ich bin unangreifbar. Ich kann alles machen, ich kann mir jeden Film angucken. Das ist wie Teflon, geht von mir weg, passiert nichts. Tut mir leid, das wissen wir, dass das nicht so ist. Ihr seid alle anfechtbar. Und er spricht hier von etwas, das wir davon Abstand halten müssen. Fleischliche, weltliche Versuchungen und Begierden, die in jedem von uns verbleiben und bis zu unserer Auferstehung bestehen bleiben. Wir müssen einfach wissen, dass dieser Kampf vorhergesagt ist. Wir müssen alle kämpfen. Wenn einer von uns, von den Kindern denkt, okay, das ist jetzt, irgendwann habe ich das geschafft, dann habe ich einen Abschluss gemacht, die Jahre kann ich mein Abschlusszeugnis machen, ich bin dadurch raus, ich brauche damit nicht mehr kämpfen. Forget it. Das ist vorbei. Stimmt nicht. Ihr werdet damit kämpfen bis ans Lebensende, auf irgendeine Weise. Und ich kann, glaube ich, einige 50-Jährige, 60-Jährige ansprechen, die werden euch das bezeugen. Wir haben alle die Schwierigkeiten. Wir wissen nur, wie wir im Kampf kämpfen müssen. Wir wissen nur, was wir nicht machen dürfen, weil wir wissen, wo unsere Schwächen sind. Die gegen eure Seelen streiten, wie auf einen, das ist wie eine Menschenjagd, wie er sagt. Das ist hier, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen oder als Gäste und Fremdlinge, dass ihr euch den fleischlichen Begierden, die gegen eure Seele streiten. Es ist, als wenn die kämpfen. Es wäre ein Kampf. Und ihr denkt vielleicht, ich muss mich nicht vorbereiten, aber wir müssen uns vorbereiten, wir müssen realisieren, dass da der Feind draußen ist. Und ich werde noch viel darüber sagen. Wir sind wie Flüchtlinge. Das ganze Leben müssen wir unseren Verfolgern fliehen. Das wird nicht vorbei sein. Ihr denkt, okay, ich bin jetzt errettet, ich bin Christ, ich brauche mich damit nicht. Du betest und Gott wird mich schon davon schützen. Na komm, echt? Glaubt ihr das wirklich? Das ist nicht so, dass ihr durchs Feuer gehen könnt und ihr merkt die Flammen nicht. Gott kann euch natürlich davon bewahren, aber das ist natürlich gemäß nein. Er wird es nicht tun. Wenn ihr euch in Gefahr begibt, müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr euch verbrennt. Und das meine ich jetzt nicht nur im Sinne von Feuer, sondern ich meine das im Sinne auch so, wenn ihr euch mit Gedanken abgibt, euch aussetzt negativen Einflüssen der Welt, müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr davon gefangen werdet. Petrus weist auf die Tatsache hin, dass wir uns in einem Krieg mit dem Widersacher befinden, im ständigen Kampf. Und als solche müssen wir uns ausrüsten gegen den Feind. Unsere Gedanken müssen geschult werden, das Richtige zu denken über Falsches von Menschen empfundene Philosophien und Machenschaften. Damit, die müssen wir entlarven und darüber richtig denken. Es ist kein passives Verhalten, sondern ein aktiver Kampf, der meistens im Innern entschieden wird. Ihr müsst euch vornehmen, das nicht zu tun, im Innern und darüber auch von vornherein und nicht sagen, wenn was auf mich zukommt, dann lass es mal sehen, was passiert. Das wird euch wegreißen. Und das sehen wir in der Gemeinde. Die ganzen Gemeinden, fast überall in der Welt, viele Gemeinden sind weggerissen. Durch die Machenschaften der Welt, durch die Philosophien der Welt, weil sie auf einmal alles anhand der Gesundheit interpretieren. Was ist gesund und was nicht gesund? Und physischer Gesundheit, sag ich mal so. Keiner spricht von geistlicher Gesundheit, dass die viel wichtiger ist, dass sie ewig ist, dass die fundamental für uns ist. Davon spricht keiner. Und wenn ich sage, dass es viel schlimmer ist, dass ihr nicht die Bibel liest und nicht Gemeinschaft habt, als dass ihr krank werdet und vielleicht stirbt. Auf jeden Fall wisst ihr, dass ihr das ewige Leben habt, was im Verhältnis, und das sagt auch Petrus hier in diesem Abschnitt interessanterweise, und das war vor 1000, 2000 Jahren, sagt er, das ist viel gefährlicher. Leute, begreift das endlich. Wir sind in einem Kampf und dieser Kampf ist konstant da. Und ihr werdet merken, wie ihr geht ihr mit um mit den Philosophien der Welt. Könnt ihr sie wirklich beurteilen, biblisch beurteilen? Deshalb sagt Paulus, und passt euch nicht, in Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht dem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eurer Sinne, damit ihr prüfen könnt, was der gute und vollkommene und der wohlgefällige und vollkommene Willen Gottes ist. Und in 1. Petrus 4, Vers 2 sagt er nochmal so etwas Ähnliches, um die im Fleisch noch übrigen Zeit nicht mehr den Begierden des Menschen, sondern im Willen Gottes zu leben. Er sagte, wir sollen uns wappnen, wir sollen uns dafür vorbereiten. Wir sind Fremde und Ausländer in einem fremden Land. Unsere wahre Heimat ist der Himmel, in dem wir unser wirkliches Bürgerrecht haben. Der Himmel ist unser Bürgerrecht. Und Ich habe mal gedacht, wie beobachte ich die Welt? Wie haben die Welt mich beobachtet? Ich denke auch immer Bürgerrecht nach. Und zwar mit 14 lebte ich in Portugal als Ausländer, Leute, als Ausländer. Ich gehörte nicht dazu. Mit 15 lebte ich in England für einige Monate als Ausländer. Das habe ich gleich, ich bin in eine Klasse gekommen, da habe ich eine andere Kleidung gehabt als die anderen Schüler und die haben gesagt, hey, you are snob. Ich gehörte nicht dazu. Mit 19 lebte ich in Frankreich als Ausländer. Das habe ich sofort gemerkt. Ich durfte kein Konto öffnen, ich durfte viele Sachen nicht machen und ich wurde auch als Estranger. Einfach die ganze Zeit wurde ich an die Wand genagelt und gesagt, hey, mit anderen Worten, du hast nichts hier zu sagen, du bist auch noch Deutscher, das ist noch viel schlimmer. Obwohl ich mich nicht als Deutscher verstand. Mit 23 lebte ich in den USA als Ausländer. Mit 28 lebte ich noch darum wieder in Deutschland und dann dachte ich, ich gehöre nicht mehr hierher. Dann dachte ich, ich gehöre nicht mehr hierher. Denn seitdem wurde ich Christ und als Christ wusste ich, dass meine Heimat im Himmel ist. Das war mir so deutlich. Ich fühlte mich nicht mehr wohl, wo ich war. Aber die Zeit ist vergangen und ich fühle mich immer wohler hier. Und ich liebe die Welt. Und ich liebe die ganzen Dinge der Welt. Das ist so. Ich liebe ein schönes Auto. Ich liebe eine schöne Wohnung. Ich liebe diese schönen Dinge dieser Welt. Aber ich realisiere, jedes Mal, wenn ich sie mehr und mehr liebe, befinde ich mich mehr und mehr in den Händen des Feindes. Nicht, dass ich das alles ablehne. Ich sehe die schönen Dinge, die Gott gemacht hat. Aber wie reagiere ich darauf? Das ist die Frage. Die Frage ist, wisst ihr, dass eure Heimat der Himmel ist? Wisst ihr das? Versteht ihr das? Weiß das die Welt? Wissen die Leute um dich herum, dass du eine himmlische Person bist? Sprecht ihr darüber? Lebt ihr dafür? Leute, wie viel befasst ihr euch mit dem Himmel? Das wird eure Ewigkeit sein. Leute, das ist das Wichtigste, wo wir uns drauf stöhnen. Ich will nicht sagen, dass wir nur an den Himmel denken und einfach nur in einen Trance nehmen. Darum geht das nicht. Aber ist eure Perspektive wirklich auf Gott gerichtet? Die Erde und all die sündigen Widersacher sind unsere bürgerlichen Nachbarn. Wir müssen verstehen, dass viele von den Menschen uns nicht verstehen. Sie kapieren nicht, wer wir sind. Wisst ihr das? Sie sehen euch und sagen, wieso seid ihr so? Wieso seid ihr so? 1. Korinther 2, Vers 12 und 13, 14 sagt Folgendes. Wir aber haben den Geist der Welt empfangen. Nicht den Geist der Welt empfangen, Entschuldigung. Sondern den Geist, der aus Gott ist. Sodass wir wissen können, was von Gott ist, uns geschenkt ist. Und davon reden wir auch. Nicht mit Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt werden. Sondern mit solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind. Indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was der Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 1. Korinther 2, Vers 12 bis 14. Paulus hat es verstanden. Wir sind in einem Dilemma, Leute. Wir leben in einer Welt, die uns nicht versteht. Wenigstens nicht versteht, wenn es um Herzensanliegen geht, wo wir hinwollen. Abraham fühlte sich so. Unter den Kanaanitern. Ich bin ein Fremdling und ein Gast unter euch. 1. Mose 23, Vers 4. In Hebräer 11, Vers 13, da wurden die Helden als solches beschrieben, dass sie sind Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf dieser Erde. Überlegt euch das mal. Die Helden der Bibel werden bezeichnet als Fremdlinge. Sie gehören nicht hierzu. Paulus erinnert uns in dieser Tatsache in Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir den Herrn Christus erwarten als Retter. Okay. Wo gucken wir hin, wenn wir unsere Rettung erwarten? Wo gucken wir hin? Gucken wir wirklich in die Welt? Ist das der Impfstoff? Ist das das Krankenhaus? Ist das der beste Psychologe, Psychiater oder weiß ich was, der uns hilft? Nein. Ist nicht. Ist ganz einwandfrei und genau geradlinig, das ist nur das Wort Gottes, Leute. Das ist nur Gott. Das ist nur Gott. Der Himmel ist, wo unser Bürgerrecht ist, wo wir leben, sozusagen in einem fremden Land. In diesem Fall, in diesem Fremdenland, führen wir unsere sündigen Begierden gegen unsere sündigen Begierden Krieg. Wir führen im Moment einen Krieg in diesem Fremdenland, in dem wir uns befinden. Sündige Begierden versuchen uns zu versklaven. Das Zeug will uns abhängig machen, sodass wir unsere Zeit mit vergänglichen, trivialen Dingen verschwenden und dann keine Zeit bekommen für geistliche, ewige Dinge, die unsere Zukunft und Hoffnung sind. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Manchmal gehe ich durch mein Haus und dann denke ich, wow, du hast so viel Zeug. Am liebsten würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn ein Feuer kommt, das alles wegnehmen. Ich brauche mich nicht mehr darum kümmern. Hört sich brutal an, aber die Sachen, die ich habe, die liebe ich nicht. Ich darf sie auch nicht lieben. Und das Verrückte an der Sache ist, manchmal weiß ich gar nicht mehr, was ich habe. Und der Punkt ist, du sagst, ja, du kannst auch wenig haben und das lieben. Genau, das ist nicht, dass die Masse, die das ausmacht. Es ist einfach nur, wie denken wir darüber? Und wenn jemand kommt und was haben will, kann er zu mir kommen. Also das ist einfach bei mir vorbeikommen. Das sind Sachen, die ich nicht brauche. Und die ihr vielleicht besser gebrauchen könnt. Der Punkt ist, wie denken wir über diese vergänglichen Dinge? Lassen wir uns wirklich versklaven von denen. Hör nicht auf, und dann würde ich einfach euch ermahnen, hört nicht auf, die Bibel zu lesen, zu studieren und darüber konstant nachzudenken. Dann habt ihr eine richtige Perspektive auf das Leben, die unsere vom Heiligen Geist bewohnte Seele angreift. Also wir müssen aufpassen, dass wir die Dinge, die unsere Seele angreifen, wirklich draußen vorlassen. Römer 7, Vers 21 sagt, das Böse in mir, ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute will, das Böse anhänge. Und da spricht Paulus von diesem Konflikt, den er hat, diesen Kampf, den er aussteht und in dem wir uns auch befinden. Warum ist das, dass wir noch sündigen, wenn wir es doch nicht wollen? Warum machen wir das Böse, wenn wir es doch nicht wollen? Weil eben dieser Kampf da ist, weil der da ist. Und wir brauchen einander, wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen Brüder und Geschwister, die uns darauf hinweisen. Wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen den Heiligen Geist. Und ohne Gottes Errettung hätten wir das würden wir es nie packen. Der Kampf im Innern eines jeden Gläubigen, sagt Paulus, oder beziehungsweise lesen wir Folgendes im Römerbrief. Und da spricht Paulus über diesen Kampf, der im Inneren vorgeht. Denn ich habe Lust am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Das gibt dazu, der innere Mensch, von dem ich jetzt spreche, ich habe Lust am Gesetz. Ich möchte das tun. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Kann das nicht endlich mal aufhören? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Ein Kampf, dem wir alle gegenüberstehen. Wir haben alle damit zu kämpfen. Ist keiner ist ausgenommen. Wenn einer sagt, ja, das habe ich noch nie erlebt, muss ich mich fragen natürlich, ob du wirklich Gott kennst. Jeder muss ihn überwinden und damit fertig werden. Gott hat uns die Mittel gegeben, den Kampf zu bestehen. Das sagt er auch in Römer. Er sagt ganz deutlich, den Kampf können wir bestehen, weil wir die Mittel dazu bekommen haben. In Römer 6, Vers 6, wir sollen nicht, und da sagt er, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde aus der Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Da spricht Paulus davon nochmal, und dann in Römer 6, Vers 12, lasst diese Sünde nicht herrschen, so soll nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Also es wird immer wieder deutlich, und in Römer 6, Vers 14, die Sünde soll nicht Herr über euch sein, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Und das müssen wir auch betonen, die Gnade Gottes hat uns freigesetzt, die Sünde ist nicht mächtig. Wir sind nicht versklavt, wenn wir ihr nicht nachgeben. Lasst euch nicht von der Sünde beherrschen. Die große Frage ist, wie gewinnen wir die Kontrolle über die Sünde in unserem Leben? Wie gewinnen wir die Kontrolle über die Sünde in unserem Leben? Ich gebe euch nur ganz kurz 5 Punkte oder 4 Punkte, ein paar Unterpunkte. Ganz einfach. Wandelt durch den Geist. Galater 5, Vers 16. Werdet vom Geist erfüllt. Werdet vom Geist erfüllt. Epheser 5, 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll geistet. Tut das. Galater 5, Vers 16, Epheser 5, Vers 18. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort, was ich schon gesagt habe. Und in Römer 6, Vers 17. Seid gehorsam vom Herzen. Gott. Das ist eine Entscheidung, eine willentliche Entscheidung, die ihr treffen müsst. Gott gehorsam sein, euch dem Wort unterzuordnen. Und er sagt ja auch, wir sollen uns von diesen Begierden, sagt er hier, fernhalten. Dass ihr euch von den fleischlichen Begierden, die gegen eure Seelen streiten, enthaltet. Ihr sollt davon wegkommen. Ihr sollt das weg. Also ihr müsst diesen Kampf kämpfen. Ihr könnt nicht da weg. Und lasst den Geist in euch herrschen. Okay, der zweite Punkt. Das war gerade eben der innere Aspekt der Unterordnung. Der Geist und das Wort erfüllen das Leben, indem wir Gott und sein Wort gehorchen. Der äußere Aspekt der persönlichen Unterordnung. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie, da wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Und der guten Werk oder führt einen guten Wandel. Was ist das? Ein vortreffliches Verhalten hängt von deiner Enthaltsamkeit ab. Dein vortreffliches Verhalten nach außen hängt von dem ersten inneren Enthaltsamkeit ab. Das bedeutet, wenn du innere Unterordnung warst, dich unterordnest und disziplinierst, dann bist du auch in der Lage, äußerlich das zu bestehen. Petrus spricht 2 Themen an, die Qualität unseres Lebens und Gottes Absichten. Das bedeutet, die Qualität, wie leben wir so, dass wir ein Zeugnis in der Welt sind, nach außen hin? Wie leben wir nach außen hin? In so einer Weise, dass selbst die Heiden, die Ungläubigen, sagen, wow, ich will wissen, warum der so lebt. Ich will wissen, was mit dem los ist. Ich will wissen, warum die so sind. Und dieses Zeugnis findest du durch die Schrift hindurch, das Neue Testament immer wieder hindurch. Das ist ein äußerliches, gutes Verhalten, aber es ist mehr, es ist auch eine moralische Vortrefflichkeit, Wahrhaftigkeit. Das, was du an Paulus siehst, das ist er. Und das, was du an Jesus siehst, das ist er. Und so sollen, wenn man uns sieht, dann sollte man sagen, ich kann in ihm Jesus Christus wiedersehen. Warum sagt er den Heiden hier? Er meint, wie gesagt, was ich schon erwähnt habe, sind unerlöste im Gegensatz zu denen, die Jesus und Gott und Israel verehren. Also sind die Leute, die ihn abgelehnt haben, die Jesus ablehnen, das sind die, die bewusst Nein sagen. Aber was gibt es eigentlich für Anschuldigungen gegen uns, dass die Leute uns ablehnen? Was würde Leute dafür veranlassen, die Christen überhaupt abzulehnen? Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Warum wir abgelehnt werden? In der Vergangenheit war das so, weil sie sagten, da ist sexueller Missbrauch, Veruntreibung von Geldern, Unterstützung von terroristischen Vereinigungen, das habe ich dazu geschrieben, Verdrehung der Gott dagegen gegebenen Ordnung durch Gott, Gottes Wort, wie zum Beispiel die Sicht über Sexualität, Genderfrage, Klimawechsel, Rassenfrage, Erziehung, Eherolle der Gemeinde und nicht zuletzt die Stellung von psychischer Gesundheit, physischer Gesundheit in Bezug auf den Wert des Lebens. Warum ich das einfach aufschreibe? Leute lehnen uns ab, weil wir mit ihren Philosophien nicht übereinstimmen. Ich habe sexueller Missbrauch, wird auch aufgeschrieben, weil da steht, dass von nicht den fleischlichen Begierden nachgeht. Und die damaligen Christen haben von Liebensmahl verstanden, dass es eine sexuelle Gemeinschaft war. und haben die deshalb verfolgt. Das haben die als Vorwand benutzt. Es gibt viele, viele Vorwände. Aber der Punkt ist, wenn ihr gerade vor den letzten 2 Tagen oder 3 Tagen die Nachrichten gehört habt, beziehungsweise die Nachrichten gelesen habt, dann habt ihr gesehen, dass die katholische Kirche gerade angegriffen worden ist, aufgrund von Fehlverhalten der Bischöfe in der katholischen Kirche in Deutschland. Und das ist ein Riesenthema in der ganzen Welt gewesen. Und es kommt immer noch hier wieder in Deutschland vor, weil die jetzt versuchen, sich irgendwie rauszuringen aus dieser Situation. Aber das sieht die Welt und sagt, das ist die Gemeinde. Obwohl das nicht ist, aber das sagen die. Aber es geht viel mehr als nur um das Äußerliche aufzunehmen. Es geht um ein Herz von bestimmten biblischen Verhalten, das zeigt, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, die durch wahre Liebe füreinander bestimmt ist. Diese äußerlichen Sachen, wo wir für angegriffen werden, die finden immer was, wo wir gegen sind. Aber wir sollen eigentlich erkannt werden für die Liebe, die untereinander ist. 1. Korinther 13, 1. Johannes 15, Vers 12 bis 14. Die Christen werden immer für verschiedene Verbrechen gegen die Gesellschaft beschuldigt und kriminell und böse Täter bezeichnet. Und auch jetzt gerade passiert das. Es werden vielleicht nicht genau die Worte benutzt, aber ähnliche Worte. Man hat uns vor Jahren schon verglichen mit fundamentale Christen Terroristen, wie der Islam. Weil wir eben Fundamentalisten, weil wir die Bibel glauben und danach leben. Zum Beispiel hat man gesagt, wir sind Leute, die umbringen, Abendmahl, essen den Leib des Herrn. Leute, interessant, das wurde gesagt und das wurde dadurch gesagt, hey, die essen den Leib des Herrn. Daran glauben die. Das Liebesmahl, Inzest, Unmoral, nicht patriotisch, weil sie Cäsar nicht gefolgt sind zu der Zeit in Petrus. Und würden sie nicht an derselben heidnischen Götzendienst, waren nicht am selben heidnischen Götzendienst beteiligt wie die Rest der Welt zu der Zeit. In 1. Petrus 4, Vers 3, denn es ist uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen des Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigung, Trinkgelage, frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und daran lästern sie. Und darüber lästern sie. 1. Petrus 4, Vers 2, 3 und 4. Die finden immer was. Die Welt findet was, weil sie uns nicht versteht. Im Großen und Ganzen werden wir gehasst, weil wir nicht mit den gottlosen Gesellschaft uns verbinden oder von ihnen verändern lassen. Wir lassen uns nicht beeinflussen von ihnen. Das sollte wenigstens sein. Ein Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, sind die Wiedertäufer zum Beispiel. Weißt du, im 15. Jahrhundert, wisst ihr, warum man die Wiedertäufer erkannt hat? Weil sie moralisch so gut gelebt haben und eine so saubere Sprache hatten und weil sie sich nicht in die Welt eingemischt hat, hat man sie erkannt, hat sie hinterfragt und hat sie dann umgebracht. Aufgrund von ihrem guten Verhalten, ihrem Leben, sind sie gestorben, sind sie umgebracht worden. Das ist nicht das einzige Mal, das war auch unter Nero in Rom so, im 1. Jahrhundert. Das ist immer wieder der Fall gewesen. Ich kann euch so viele Beispiele aus der nahen Geschichte sagen, wo Christen erkannt werden oder auch Juden zu gewissen Weisen, aber Christen vor allen Dingen, weil sie sich anders verhielten als der Rest der Welt und der Umgebung. Und dann wurden sie daraufhin verfolgt, weil wir eigentlich ein Dorn im Auge der Welt sind, weil wir sie erkennen lassen, dass durch unser Verhalten es möglich ist, sich gut zu verhalten und sie das nicht tun und dadurch verurteilt werden. Heute wird Unrecht zu Recht gemacht und Recht zu Unrecht gemacht. Ich habe gerade jemanden gehört, der gesagt hat, ich kann euch nicht verteidigen als Anwalt, auch wenn ihr Recht habt, weil ich würde nie wieder einen Job kriegen danach. Stellt euch das mal vor. Ich kann euch als Christen nicht verteidigen in dieser ganzen Sache mit Covid, wenn ihr nämlich, auch wenn ihr Recht habt und ihr habt Recht, weil das im Grundgesetz steht und einfach richtig ist, kann ich euch nicht verteidigen. Denn wenn ich euch verteidige, dann würde ich nie wieder einen Job kriegen. Das sagt viel aus, Leute. Ist aber gut so. Ich finde, dass er es begreift. Ich wünsche nur, dass diese Person zum Glauben kommt und erkennt, wie wichtig das ist. Nero bezeichnete die Christen als höchst bösartig und abergläubisch. Er zählte sie zu den abscheulichsten und schändlichsten Dingen, die man in Rom fand. Darum, weil sie so viel von Anfang an gegen euch sind, deshalb sollten wir uns in der Öffentlichkeit im höchsten Maße, weil so viele gegen uns sind, sollen wir uns im höchsten Maße tugendhaft und vorbildlich verhalten. Wir sollen Gottes Absichten hinter unserem äußerlichen Leben zeigen. Gott hat ein Ziel dabei, ihr sollt und wir sollen ein gutes Leben führen, damit wir Gott verherrlichen durch unser Leben. Also jedes Mal, wenn ihr denkt, ihr habt Recht, fragt euch die nächste Frage, muss ich dieses Recht, auf das Recht bestehen oder ist es ein größeres Zeugnis, wenn ich jetzt leide und das Richtige tue, die andere Wange hinhalte, damit das Evangelium verkündet werden kann. Ich weiß, das ist ein hohes Gebot, was hier gesprochen wird, aber das ist, was Petrus anspricht. Er sagt, pass auf, und führt euer Wandel unter den Nationen gut, damit sie vor, worin sie gegen euch als Übeltäter reden. Sie sagen, ihr seid falsch. Aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlicht am Tag der Heimsuchung. Das müssen wir auch im Kontext sehen. Was bedeutet der Tag der Heimsuchung? Einige sagen, dass das Gericht, einige sagen, dass das irgendwie eine Zeit sein wird, wenn sie werden mal alles bereuen, weil sie oder beziehungsweise gerichtet werden von Gott, weil das am Endzeit das ist. Aber darum spricht das hier nicht. Die Zeit der Heimsuchung ist im Grunde genommen, wenn sie dann ihr Herz öffnen dem Evangelium, dann erkennen sie, wie gut ihr gelebt habt und das ist ein Zeugnis für dem Evangelium. Das bedeutet, euer Leben, euer inneres Leben wird äußerlich so deutlich, dass ihr das Evangelium auslebt und die Leute aufgrund dieser Tatsache, dass es nicht reinpasst in ihr Schema der Welt, sagen, was ist mit denen anders und zum Glauben kommen. Nicht durch das Zeugnis nur, sondern weil sie nachfragen. Und dann die Schrift lesen und weil ihn jemand bezeugt, weil der Heilige Geist in ihnen wirkt. Also euer Verhalten in der Welt ist extrem wichtig. Es ist extrem wichtig. Und da spricht er, wir müssen uns einfach die guten Werke tun. Was sind die guten Werke? Das sind nicht die Werke, dass ihr jemandem viel Geld gibt oder sonst was, sondern dass ihr wirklich sich um sie kümmert. In der Vergangenheit hat die Gemeinde gemacht? Die Erziehung war tatsächlich noch in den Händen der Eltern. Die Ausbildung war in den Händen der Eltern. Die Schule kam von der Gemeinde. Die diakonischen Werke, die Krankenhäuser kamen von der Gemeinde. Das ist dadurch angefangen, hauptsächlich. Es ist immer noch bekannt, dass in vielen südafrikanischen oder afrikanischen Ländern oder Mittelamerika und so viele Missionsstationen Krankenhäuser sind. Und viele der Dinge, die wir Outsourcing gemacht haben als Gemeinde, wir haben die weggegeben und andere machen lassen, wünschten wir wahrscheinlich jetzt, dass wir das nicht gemacht hätten. Ich weiß, wie viele Eltern wünschen, dass es eine christliche, wirklich christliche Schule gibt. Das ist einfach, ja. Sie sagen, dass du bist hasserfüllt, beweisen ihnen, also die Menschen, die Welt sagt, dass du hasserfüllt bist, beweise ihnen das im Gegenteil durch gute Taten der Liebe, dass du es nicht bist. Sie sagen, dass du gottlos und atheistisch bist, beweise ihnen das Gegenteil, dadurch deine Hingabe zu Gott offen warst. Das ist nicht die Antwort darauf, dass wir nicht uns treffen als Gemeinde, weil wir der Welt folgen. Das ist keine Antwort. Das Umgekehrte ist die Antwort. Wir müssen uns treffen, wir müssen ein Zeugnis sein, damit die Welt erkennt, dass was viel Höheres, viel wichtiger ist. Und dafür müssen wir uns auch bereit sein, Schwierigkeiten einzuhandeln. Egal in welchen Dingen du sie auch immer Böses gegen dich reden mögen, behalte ein göttliches Zeugnis, um ihnen das Gegenteil zu beweisen. Dieses äußere Verhalten ist die sichtbare Frucht der inneren Sieg über dein Fleisch und deine Lüste. Das äußere richtige Verhalten ist ein Zeugnis inneren Siegs über deine fleischlichen Lüste. Wie verleugnen uns die Welt als Übeltäter? Was werden sie über uns sagen? Wir verhalten uns so different. Wir nehmen die Evolution nicht an. Wir nehmen das Töten von Babys nicht an. Wir sehen die Homosexualität als Sünde an. Wir sehen eine biblische Erziehung als wichtig, die auch, und ich habe da noch mehr zugeschrieben, aber die Zeit rennt mir eben weg. Wir sehen physische Gesundheit nicht als das Ultimative an, sondern das ewige Leben. Und dass wir Gesundheit ist gut, aber geistliche Gesundheit ist viel, viel wichtiger. Wir sehen Genderfrage nicht als eine Option sein. An 1. Mose 1, 27 und 28 hat das klargestellt. Es gab Mann und Frau und das war's. Und keiner kann entscheiden, was er da sein will. Kann jeder diskutieren, aber darum geht das nicht. Unabhängig von den Themen, die Antwort ist immer die gleiche. Tatsache, es wird alles schlechter geredet werden. Wir werden immer, immer, egal was das Thema ist, wir werden immer schlechter geredet werden. In 2. Timotheus 2, Vers 11 und 13 sagt Paulus das. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn sie ihn verleugnet haben, werden wir auch verleugnet. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Der Punkt ist, was sie Jesus angetan hat, werden wir uns auch antun. Das müssen wir einfach begreifen. Die Antwort ist nicht, dass wir systematisch alles bekämpfen, dass wir die Abtreibungskliniken in die Luft sprengen oder dass wir irgendwelche Demonstrationen machen. Das steht nirgendwo in der Schrift. Überlegt mal Petrus, wen er geschrieben hat. Die Leute, die in der Zerstreuung, die verfolgt worden sind, hat er nichts dergleichen gesagt. Hat umgekehrt gesagt, liebt sie, nehmt sie an und seid ein Zeugnis nach außen hin. Und es geht um viel mehr. Es geht hier um, wenn er dann am Ende sagt, im Vers 12, am Tag daheim zu holen, dann geht es darum, dass das Ziel ist, dass sie das Evangelium hören, um umkehren. Gepriesen sei der Herr, in Lukas 1, Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, er hat sein Volk besucht und ihnen Erlösung bereitet. Darauf müssen wir hin. Er hat uns und den Menschen Erlösung bereitet. Die unerlöste Welt beobachtet dich. Wie ein Falke, um Anklage zu erheben. Die wollen sehen, was hast du falsch gemacht. Aber wenn sie keinen finden, benutzt Gott das, um ihnen die Überlegenheit Christi und seiner Erlösung zu zeigen. Okay? Wir repräsentieren Christus auf Erden. Leute, Christsein bedeutet, kleine Christus zu sein. Sind wir das? Denk an den römischen Soldat, als er vom Kreuz stand, sagt er, als der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Was sehen die, wenn wir sterben? Was sehen die? Lass mich das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir sollen Gott durch unser persönliches Zeugnis verherrlichen. Das ist der Wille Gottes für jeden von uns. Durch unser persönliches Zeugnis verherrlichen. Er möchte uns gebrauchen, um die Welt um uns herum zu beeinflussen. Wir wollen die Welt beeinflussen. Wir wollen nicht passiv sein. Wir wollen die Welt nicht an uns vorbeigehen lassen. Wir wollen sie beeinflussen. Bei der Arbeit, in der Schule und zu Hause. Und ich würde noch gerne so viel sagen, aber der Punkt ist, sind wir bereit, dahin zu gehen, wo keiner hingehen will, um das Evangelium zu verkünden, zu leben? Wie geschieht das? Durch vorzügliches Verhalten, sich von fleischlichen Begierden entfernen halten, ein aufrichtig, moralisch verbindliches Leben zu führen in dieser Welt. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass du so ein großer und mächtiger Gott bist. Du hast uns alles gegeben zur Gottesfurcht und alles, was wir brauchen, um gottesfürchtig zu leben. Wir sind nicht nur Christen, die abgetrennt sind von der Welt. Das sind wir in gewisser Weise schon, aber Wir sind noch viel mehr Christen, die in der Welt leben und die Welt uns beobachtet und uns angreifen will und nichts mehr zu sagen hat, weil sie die Liebe unter uns sieht und die Liebe zu ihnen sieht, weil sie Jesus Christus in uns erkennen und weil wir ein Leben führen, was dir hingegeben ist und dass wir diese Welt, Dinge dieser Welt als, ja, wie Paulus sagt, als einfach Abfall betrachten, als vergänglich. Das brauchen wir nicht. Das ist einfach nur eine Zeit. Wir sind Gäste auf der Durchreise und wollen wirklich in dieser Zeit dich verherrlichen. Segne du auch jeden Einzelnen von uns, auch die Gedanken, die wir dazu noch haben, dass wir einfach aufrichtig uns selber gegenüber sind und nicht das ablehnen, sondern das annehmen und entsprechend handeln. In Jesu Namen. Amen.